Jesus wurde einmal von den Pharisäern gefragt, was denn das größte Gebot im Gesetz sei. Da gab ihm der Herr folgendes zur Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das finden wir in Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. An einer anderen Stelle sagte er: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist Johannes 14, Vers 35. Die praktische und selbstlose Liebe ist das Markenzeichen eines wahren Jüngers Jesu. Das ist eine der bekanntesten Eigenschaften Gottes. Es ist sehr bekannt, selbst unter Leuten, die jetzt nicht Christen sind, dass Gott Liebe ist oder dass ein liebender Gott existieren muss oder auch eines Christen. Aber leider ist es auch in unserer heutigen Zeit wohl auch eine der am meisten missverstandenen Themen, die Liebe Gottes und auch die Liebe als solches. Der Apostel Johannes zeigt uns auf wunderbare Weise, wie sich die Liebe im Leben eines Christen äußert und was diese Liebe, wenn sie bei uns vorhanden ist, letzten Endes unter Beweis stellt. Johannes, der große Apostel, der letzte noch lebende Augenzeuge von Jesu irdischem Dienst, schreibt an die Gemeinden in Kleinasien. Er schreibt einen Brief der Besorgnis und der Warnung, da die Wahrheiten des echten Christentums in der Gefahr standen, verloren zu gehen. Die Gnosis, so nannte sich eine damals aktuelle Irrlehre, drohte die Gemeinde, ähnlich wie das heute geschieht, mit menschlichen Philosophien und Irrtümern zu überschwemmen. Johannes ruft seine Empfänger zurück zu den Wurzeln, zu den Ursprüngen des einzig wahren Christentums. Ihr könnt euch erinnern, das ist das Hauptthema des Johannesbriefes, dieser Ruf zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Anfängen. Er ruft uns zurück zu dem, was von Anfang an war, heißt es in Vers 1, zu dem, was er angeschaut und betastet hat vom Wort des Lebens. Er ruft uns zurück in die wahre Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 3. Denn Christus der Schrift, wie ihn uns die Apostel vorstellen. Es ist ein Aufruf, aber auch ein Aufruf, unser Leben zu prüfen, um zu sehen, ob wir wirklich wiedergeborene Christen sind oder ob wir uns nur etwas vormachen. Johannes gibt uns dazu etliche Prüfsteine an die Hand und wir haben einige davon jetzt schon angeschaut zusammen. Er beginnt zunächst mal mit der Proklamation, mit der Verkündigung der Botschaft. Die Botschaft des Christentums ist wahr. Die Person Jesu Christi ist eine echte historische Person. Das sagen uns im Kapitel 1 die Verse 1 und 2. Wenn diese Botschaft geglaubt wird, bewirkt sie geistliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, aber auch untereinander. Also wir haben auch untereinander wahre geistliche Gemeinschaft. Sie bewirkt aber auch eine Freude, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Das ist Vers 4 im Kapitel 1. In Vers 5 im Kapitel 1 haben wir schließlich gesehen, dass Johannes die Botschaft erläutert. Es heißt hier, dass Gott Licht ist und dass gar keine Finsternis in ihm ist. Alles fängt mit der Herrlichkeit, Heiligkeit, Wahrheit und absoluten moralischen Reinheit Gottes selbst an. Sein Wesen ist der Maßstab für alles andere. Diejenigen, die in diesem Licht wandeln, werden zunächst einmal selber geheiligt werden. Das haben wir in Versen 6 bis 7 gesehen, Kapitel 1. Diejenigen, die mit dem Gott, welcher Licht ist, Gemeinschaft haben, wandeln im Licht. Das heißt nichts anderes, als dass sie heilig wandeln. Sie erkennen und bekennen aber auch ihre täglichen Sünden. Weil das Licht Gottes, die Heiligkeit Gottes in ihr Leben strahlt, erkennen sie auch ihre Sünden, bekennen sie auch und erfahren immer wieder Reinigung auch von denselben. Das haben wir in Versen 8 bis 10 gesehen, Kapitel 1. Sie vertrauen aber auch auf das Sühneopfer Jesu Christi und auch auf den hohepriesterlichen Dienst ihres Herrn, der sie als ihr Anwalt verteidigt. Das ist die Vorsorge, die Gott getroffen hat für dieses Sündenproblem. Wenn die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen aneinander prallen sozusagen und dieser Konflikt entsteht, dann braucht es eine Genugtuung. oder eine Genugtuung für den Zorn Gottes. Und das ist dieses Sühneopfer. Das haben wir in Kapitel 2 gesehen, Verse 1 bis 2. Und einen Verteidiger brauchen wir auch, der uns verteidigt und sich für uns verwendet. Und deshalb werden wir dann in Kapitel 2, Vers 1 auch aufgefordert, wie zu leben? Heilig, weil da steht nämlich, ich habe euch geschrieben, damit ihr, was? Nicht sündigt. Vers 1, Kapitel 2. Deshalb wird das Leben eines solchen Menschen auch durch den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes ausgezeichnet. Das haben wir in den Versen 3 bis 6 gesehen, beim letzten Mal, in Kapitel 2. Und wir haben auch gesehen, dass das dann schließlich als wahre Erkenntnis Gottes bezeichnet wird. Ihr könnt euch erinnern, die Gnostiker haben auch eine Art Erkenntnis vorgespiegelt und Johannes zeigt dann auch auf, was jetzt nun wahre Erkenntnis Gottes ist. Der heutige Text geht nun wieder einen Schritt weiter und bringt einen neuen Aspekt ins Spiel. Die Liebe zu den Geschwistern oder auch die Bruderliebe. Und wie wir noch sehen werden, ist dieser Aspekt eigentlich nicht neu, aber eben doch auch irgendwie. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist nämlich sehr interessant und auch sehr bezeichnend, dass der Apostel mit dem Thema Liebe bis jetzt gewartet hat. Die Liebe, wie sie aus einer biblischen Perspektive dargestellt wird, muss nämlich in einen bestimmten Zusammenhang eingebettet werden. Sie muss in einen bestimmten Zusammenhang verstanden werden, dass sie richtig verstanden wird. Ich habe zu Anfang gesagt, dass die Liebe eines der am meisten missverstandenen Themen ist, der heutigen Christenheit. Und ihr wisst das auch, und ich denke, wir haben das auch alle schon gehört oder gesehen. Dieser Zusammenhang hier in unserem Text oder in unserem 1. Johannesbrief hier ist natürlich erstmal die Heiligkeit Gottes, dann die Sündhaftigkeit des Menschen, das Sühneopfer Jesu Christi und das Wesen des Gesetzes und des Gehorsams wird der Liebe als Thema vorangestellt. Das heißt, Johannes möchte, dass wir als erstes mal ein tieferes Verständnis von Gottes Heiligkeit bekommen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott Licht ist. Wir müssen unbedingt ein tieferes Verständnis unserer Verdorbenheit, Unfähigkeit und Sündhaftigkeit als Menschen bekommen, auch über das Sühneopfer Jesu Christi und sein Erlösungswerk, müssen wir immer wieder darüber nachdenken. Weil wir schon gesehen haben, das Sühneopfer ist die nötige Konsequenz für eine Lösung zwischen den Problemen, wenn die Heiligkeit Gottes Strafe verlangt für die Sündhaftigkeit des Menschen. Und hier wird das Wesen der Liebe Gottes offenbar. Und auch natürlich das Wesen der Liebe, die wir untereinander haben sollen als Geschwister und wie wir sie richtig verstehen können. Aber lasst uns zunächst jetzt einmal unseren Predigttext für heute lesen. Unser Predigttext kommt aus dem 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 11. Johannes, 1. Johannes 2, 7 bis 11. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das Leben im Licht der Heiligkeit Gottes ist immer noch das übergeordnete Generalthema des Johannes, auch in diesem Text. Ihr könnt euch erinnern, ich habe euch zu Anfang gezeigt, dass man den Johannesbrief sehr gut in 5 große Abschnitte einteilen kann, der erste wohl allerdings die Einleitung ist und 4 große Themen eigentlich behandelt werden. Und das erste Thema ist immer noch, Gott ist Licht. Und wir befinden uns immer noch in dem Abschnitt, Gott ist Licht, Gott ist Heiligkeit. Und wie wir bereits festgestellt haben, ist das Licht eine Symbolik für Wahrheit, Reinheit und Heiligkeit. Und im Gegensatz dazu natürlich die Finsternis, eine Symbolik für Irrtum, Unreinheit und Sünde. Nun, wie bereits erwähnt, bringt Johannes einen neuen Aspekt dieses Lebens im Licht ins Spiel. ein neues Prüfungskriterium, anhand dessen wir einmal mehr die Echtheit unseres individuellen Glaubens auf die Probe stellen können. Dieses Prüfungskriterium ist natürlich nichts anderes als die Liebe zu den Geschwistern oder auch die Bruderliebe. Wenn jemand im Licht ist, bedeutet das im Gesamtzusammenhang des Johannesbriefes, dass er errettet ist. Und wenn er eben in der Finsternis ist, er eben nicht errettet ist. Deshalb fordere ich euch heute mit diesem Text heraus, oder der Text selbst fordert uns heraus, uns eine Prüfung zu unterziehen. Prüfe anhand deiner Liebe zu den Geschwistern, ob du ein Leben im Licht führst. Das ist auch das heutige Thema. Prüfe anhand deiner Liebe zu den Geschwistern, ob du ein Leben im Licht führst oder auch ob du errettet bist, letztendlich. Johannes gibt uns dazu zwei Aspekte an die Hand. Der erste ist das Prüfungskriterium, das finden wir in den Versen 7 bis 8. Und das zweite ist eine dreifache Beweisführung in den Versen 9 bis 11. Also eigentlich zwei Hauptpunkte. Prüfungskriterium, Verse 7 und 8, und Beweisführung, Verse 9 bis 11. Und das Prüfungskriterium hat dann, also gibt er uns dann in zwei Unterpunkte, nämlich das alte Gebot und das neue Gebot, Vers 7 und 8. Und die Beweisführung ist, wie gesagt, dreifach, nämlich leeres Gerede macht sich was vor, Vers 9, Liebe macht sehend, Vers 10, und Hass macht blind. Aber wir werden dann die einzelnen Dinge noch durchgehen. Das hört sich vielleicht jetzt etwas komplex an, aber ihr werdet sehen, es kommt wirklich ganz natürlich aus diesem Text hervor. Nun lasst uns erstmal den ersten Punkt betrachten. Der erste Punkt ist, wie gesagt, das Prüfungskriterium. Wie ich bereits erklärt habe, ist das Prüfungskriterium in unserem Text heute, was? Die Bruderliebe oder auch die Liebe zu den Geschwistern. Bevor wir uns aber mit der Liebe zu den Glaubensgeschwistern beschäftigen, müssen wir das Wesen der Liebe auf eine biblische Art und Weise verstehen, wie ich das vorhin auch schon etwas erläutert habe. Wie ich anfangs bereits erwähnte, wird in vielen Kreisen heute genau dieser Aspekt total falsch verstanden. Liebe in einem biblischen Sinn ist etwas völlig anderes als das, was unsere Gesellschaft heute unter Liebe versteht. Unsere Gesellschaft versteht unter Liebe heute in erster Linie ein Gefühl. Etwas, das mich überkommt oder wo ich mich danach fühle. Man sagt auch viel, ich bin verliebt und so weiter. Im Englischen, I fall in love, also ich bin in die Liebe hineingefallen. Als könnte man da nichts tun dagegen oder dafür. Und wie wir noch sehen werden, gibt uns Johannes, ich wollte eigentlich ursprünglich ein Studium machen in der ganzen Schrift, so ein bisschen über Liebe, aber ich habe dann herausgefunden, dass Johannes uns allein in seinem ersten Johannesbrief schon enorm viele Aspekte dieser Liebe zeigt, was eben wahre biblische Liebe ist und was nicht. Und so möchte ich heute jetzt auch noch, bevor wir jetzt eigentlich in die eigentliche Predigt einen kleinen Exkurs machen zum Thema Liebe, weil das einfach sehr wichtig ist, damit wir verstehen, von was wir genau reden, wenn wir dann von der Liebe reden oder von der Bruderliebe im Speziellen heute. Nun, das Erste, was wichtig ist, ist, dass Liebe sich an der Heiligkeit Gottes orientiert. Das ist eigentlich der heutige Predigtext, Johannes 2, die Verse 9 bis 11. Die Liebe, die wir haben sollen, ist eine reine, eine heilige Liebe. Der Wandel im Licht wird hier deutlich mit der Liebe in Zusammenhang gebracht in unserem Text. Dann, zweitens, Liebe hat auch klare Grenzen. 1. Johannes 2, Vers 15 sehen wir, dass es eine Liebe gibt, die Gott hasst, nämlich die Liebe zur Welt. Diese Grenzen werden auch gegenüber Irrlehrern deutlich im 2. Johannes, Vers 10, wird ganz klar die Gastfreundschaft der gegenüber Irrlehrern verweigert, also aufgefordert, diese Gastfreundschaft zu verweigern. Nun, Liebe ist an praktische Gerechtigkeit gebunden. Das sehen wir 1. Johannes 3, die Verse 7 und 10. Die Liebe wird an das Ausüben der Gerechtigkeit geknüpft. Wir können jetzt diese Verse leider nicht alle im Einzelnen durchlesen. Ihr müsst das vielleicht zu Hause tun. Aber ich möchte einfach nur kurz einen Überblick geben hier. Dann nächstens, Liebe ist Absonderung von der Welt. 1. Johannes 3, Vers 11 und Vers 13 im Zusammenhang gesehen. Da sehen wir, dass die Welt uns hassen wird für unsere Liebe zu Christus. Das sehen wir auch in 1. Johannes 2, Vers 15. Dann nächstens, Liebe ist Aufopferung für den Nächsten. 1. Johannes 3, Vers 16. Also nicht Johannes 3, 16, sondern 1. Johannes 3, Vers 16. Und den Vers lese ich euch jetzt kurz vor. Da heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, das ist Christus, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also es hat mit Aufopferung zu tun. Dann F, ganz wichtig für mich hier, Punkt F. Liebe ist eine Tat. 1. Johannes 3, Vers 18. Den Vers möchte ich euch vorlesen. Hier heißt es, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, der heute oft vergessen wird. Liebe ist in erster Linie eine Tat oder eine Entscheidung und eben nicht so sehr ein Gefühl. Nun, das heißt nicht, dass keine Gefühle dabei sind, aber die Gefühle sind nicht die Initiatoren oder das Zugpferd sozusagen. Dann weiter, Liebe ist immer an Wahrheit gebunden. Das ist auch, 1. Johannes 3, 18 haben wir gesehen, nicht nur in Tat sollen wir lieben, sondern auch in Wahrheit. Das bedeutet, dass die Liebe nie so weit gehen kann, dass dabei die Wahrheit verleugnet oder abgeschwächt wird. Ja, es ist sogar so, dass wahre Liebe nur innerhalb der Grenzen der Wahrheit sich bewegen kann. Alles andere ist gar keine Liebe. Dann nächstens, Liebe unterscheidet deshalb auch. 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 6 sind eingebettet zwischen 3,23 und 4,7, wo es eben auch um die Liebe geht. Und da wird ganz klar zum Unterscheiden aufgefordert zwischen dem Geist der Wahrheit und dem Geist des Irrtums. Liebe ist nicht unser eigenes Produkt, 1. Johannes 4, Vers 10. Liebe ist ein Befehl. Das heißt, wir werden aufgefordert dazu, zu lieben. Wir werden auch heute sehen werden, es ist ein Gebot. Es ist das Gebot der Liebe. Und schließlich, Liebe ist Gehorsam. Das ist ganz interessant. 1. Johannes 5, Vers 3. Da heißt es, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das ist eine Definition. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also das ist die Liebe, dass wir seine Gebote halten. Ein ebenfalls oft vergessener Aspekt der Liebe, Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, ist nichts anderes als praktisch ausgelebte Liebe. Ich meine, es gibt weitere Aspekte hier, Selbstverleugnung beispielsweise und Demut, Johannes 13, oder auch Selbstentleerung, die wir in Philipper 2 sehen, das ist Verzichten auf eigene Bedürfnisse, auf eigene Wünsche oder auch nicht auf persönlichen Gewinn ausgerichtet sein und vieles mehr. Also wir sehen ganz deutlich, was die Liebe, ja wie die Bibel Liebe definiert. Ein Kommentator bringt es folgendermaßen auf den Punkt, Liebe ist nichts Abstraktes, sondern praktisches Handeln. Positiv ausgedrückt ist Liebe geduldig im Umgang mit Menschen und von großzügigem Erbarmen. Negativ ausgedrückt neidet Liebe niemals, prahlt niemals und ist nie überheblich, denn das wäre das Gegenteil selbstlosen Dienstes an anderen. Niemals ist sie unverschämt oder herrisch und sucht nicht ihren eigenen Weg durchzusetzen, lässt sich nicht durch persönliche Verletzungen reizen oder erzürnen und freut sich nicht über die Sünden anderer, noch nicht einmal über die Sünden des Feindes. Auf positiver Seite wiederum ist die Liebe in jeder Hinsicht der Wahrheit verpflichtet. Im Rahmen des gerechten und gnädigen Willen Gottes erträgt, glaubt, hofft und erduldet sie alles, was sonst unmöglich wäre. Ihr seht schon, das ist ein Kommentar zum 1. Korinther 13. Wichtig ist mir persönlich hier, Liebe ist nichts Abstraktes, sondern praktisches Handeln. Diese Aussage ganz am Anfang. Dieses Gebot, dieses Liebesgebot ist hier in unserem Text als einerseits altes, aber auch neues Gebot beschrieben. In unserem Text hier wird das zwar nicht explizit erwähnt, aber im 2. Johannesbrief heißt es in den Versen 5 bis 6 folgendes, und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln, dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandern sollt. Also hier wird dieses Gebot, dieses alte und neue Gebot, deutlich als das Liebesgebot identifiziert. Nun lasst uns aber in unserem Text heute diese Teilaspekte anschauen. Weil die Frage stellt sich hier natürlich, warum ist das Gebot einerseits alt und andererseits neu? Lass uns den ersten Teilaspekt anschauen, das alte Gebot. Das alte Gebot, Vers 7. Wir lesen Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Johannes meint hier einfach, hey, ich schreibe euch nichts, was ihr nicht bereits wüsstet. Ich schreibe euch nichts Neues. Es ist nicht eine befremdende neue Lehre, so wie die Gnostiker euch schreiben. Nein, es ist das alte Gebot. Es ist das, was ihr von Anfang an von uns, den Aposteln, gehört habt, die einmal und für allemal überlieferte Lehre. Das Wort, das ihr gehört habt, kann man auch als Lehre oder Botschaft wiedergeben. Kann man so verstehen. Die Lehre der Liebe unter den Jüngern gehört zu den absoluten Grundlagen des christlichen Lebens. Das ist ja wohl jedem von uns klar. Johannes 13, 35, wir haben die Verse gehört, am Anfang auch die Antwort Jesu auf diese Frage nach dem größten Gebot. Es ist die absolute Grundlage des christlichen Lebens. Es berührt auch wieder einmal eines der Hauptthemen des Johannes, wie ich zu Anfang auch sagte, erinnert euch in Versen 1 bis 4, Johannes gibt uns das historische, wahre, sich auf eine echte Person gründende Christentum. Er kämpft für den ein für allemal überlieferten Glauben, für die einzig wahre Lehre. Das ist die Absicht des ganzen Briefes. Und er will hier auch zeigen, es ist nichts Neues. Es ist keine verbesserte, keine modernisierte oder gar postmoderne Botschaft. Nein, es ist das einzig wahre Wort, die Lehre, die die Apostel von Anfang an verkündigten. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum es alt ist. Die Liebe ist die Summe des moralischen Gesetzes des Alten Testaments. Welche Antwort gab Jesus auf die Frage nach dem größten Gebot? Wir haben es gehört. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das Gebot der Liebe ist in dem Sinne nichts Neues, nichts Neutestamentliches, wie das vielleicht einige heute behaupten. Es ist nicht so, dass der Gott des Alten Testaments der zornige Gott und der des Neuen Testaments der liebende Gott ist. Nein. In 3. Mose 19, Vers 18 lesen wir ganz deutlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das finden wir schon im alttestamentlichen Gesetz. Gott wollte immer, dass die Liebe das Erkennungszeichen seiner Kinder ist, auch schon der Kinder Israels. Was nichts anderes als der praktische Gehorsam gegenüber seinen Geboten darstellt. Ja, wie wir sehen werden, muss es das sogar, da sonst die Echtheit des Glaubens und der Errettung einer solchen Person angezweifelt werden muss. In Römer 13, Vers 8 bis 10 bringt es Paulus folgendermaßen auf den Punkt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es ist aber nicht nur ein altes, sondern interessanterweise auch ein neues Gebot. Wir lesen dazu jetzt Vers 8, das neue Gebot. Da heißt es, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Die Mengeübersetzung schreibt hier auch, andererseits schreibe ich euch ein neues Gebot. Es deutet auf eine Verbindung hin zum Vorangegangenen. Er spricht immer noch von demselben Gebot. Aber sein Blickfeld wechselt auf einen anderen Aspekt dieses selben Gebotes. Was meint er jetzt aber mit neu? Ist das ein Widerspruch? Keineswegs. Das Wort neu wird hier im Zusammenhang eher wie frisch oder von neuer Qualität oder Neues seiner Art, neu in seiner Erscheinung verwendet. Also nicht neu in Zeit und Raum oder etwas noch nie Dagewesenes. Es ist immer noch dasselbe alte Gebot, aber in einer neuen Frische und Qualität. Ein Kommentator formuliert es so, das Liebesgebot war neu, da Jesus die Liebe in einer neuen, frischen Weise personifizierte und es in die Herzen der Gläubigen gesenkt wurde. Dieses Gebot ist auch wahr in ihm und in euch. Nun, das bedeutet in ihm oder auch an ihm und an euch manifestiert. Es ist an euch und an ihm zur Verwirklichung gekommen, sichtbar geworden. Die Mengeübersetzung schreibt hier, wie sich dies an euch als wahr erweist. Oder interessant ist hier auch die Einheitsübersetzung, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist. Erinnern wir uns an die Aussage in 1 Vers 2, das Leben, Christus selbst, manifestierte sich, es ist erschienen, es ist sichtbar geworden. Das Leben war für Johannes zum Greifen nah. Er hat es angetastet, hat er uns geschrieben. Er hat es erlebt, er hat Jesus selbst erlebt in seinem Dienst. Auch die Liebe, die der Herr auslebte und die die Christen nun auch ausleben sollen. Und wenn sie es tun, beweisen sie damit die Echtheit ihrer Errettung. Es erinnert auch an die Aussage in Kapitel 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist was? Die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das bedeutete, dass die Liebe Gottes in diesem Menschen mit ihren Absichten zum Ziel gekommen ist, ihre Mission erfüllt hat. Dieser Mensch praktiziert nun Gehorsam gegenüber den Geboten und deshalb auch Liebe. Im Prinzip sagt er nichts anderes als, es bestätigt sich an Christi Leben und auch in eurem Leben. Das Vergehen der Finsternis bedeutet hier nach und nach vergehen. Das Licht scheint bereits, aber noch nicht in dem vollen Maße. Die Implikation ist, dass die Finsternis durch das wahre Licht nun nach und nach verdrängt wird. Johannes verwendet die uns bereits bekannten Metaphern Licht und Finsternis, um das Reich Gottes, wo Wahrheit, Heiligkeit und Klarheit herrscht, in Kontrast zu setzen mit der Finsternis dieser Welt, wo Verwirrung, Irrtum und Unmoral herrscht. Der Kampf ist zwar noch nicht zu Ende, aber das Licht verdrängt nun endgültig, aber allmählich die Finsternis. Durch das Kommen Christi, derselbe das Licht ist, in Johannes 8, Vers 12b, aber auch das Licht brachte durch seine Lehre, durch das Evangelium, wurde die Macht der Finsternis endgültig besiegt und ein neues Zeitalter war angebrochen. Zusammenfassend könnte man sagen, das Gebot, das ich euch schreibe, ist einerseits alt, da ihr es von Anfang an uns, von uns, den Aposteln, gehört habt und es der Lehre des gesamten Alten Testaments entspricht. Es ist aber auch neu, da es in einem neuen Frische und Qualität an Christus und an euch sichtbar wird, da Christus das Reich Gottes auf dieser Erde durch sein Kommen nun endgültig etabliert hat und die Finsternis nun nach und nach verdrängt wird. Nun kennen wir also das Prüfungskriterium. Es ist die selbstlose Liebe, die Christus selbst ausgelebt hat und an uns, den Christen, seinen Jüngern, sichtbar werden sollte. Wenn diese Liebe nicht sichtbar wird, dann ist man kein Christ. Letztes Mal haben wir gesehen, dass nur ein gehorsamer Christ ein echter Christ ist. Und die Konsequenz davon ist, dass nur ein liebender Christ ein echter Christ ist. Diese beiden Dinge sind wirklich untrennbar miteinander verknüpft. Und nun geht Johannes zu seinem zweiten Hauptpunkt über. Das ist die dreifache Beweisführung, die Verse 9 bis 11, die dreifache Beweisführung. Johannes will uns nun einmal mehr herausfordern, anhand dieses Kriteriums unser Leben im Licht der Heiligkeit Gottes zu prüfen. Die einzelnen Aspekte dieser dreifachen Beweisführung sind folgende. Erstens, leeres Gerede macht sich was vor. Das ist Vers 9. Zweitens, Liebe macht sehend. Vers 10. Und drittens, Hass macht blind. Vers 11. Als erstes haben wir, leeres Gerede macht sich was vor. Vers 9. Lass uns Vers 9 zusammen lesen. Hier heißt es, wer sagt, dass er im Licht sei, und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Ähnlich wie in Kapitel 1, Vers 6, Vers 8 oder auch Vers 10, aber auch in Kapitel 2, Vers 4, beginnt Johannes nun wieder mit dem leeren Bekenner. Mit demjenigen, der eine Behauptung aufstellt, der aber nicht durch seinen Lebenswandel bewiesen werden kann. Dass er im Licht sei, ist die Behauptung. Hier geht es wiederum um das ständige Tun einer Sache. Ihr könnt euch erinnern, die gewohnheitsmäßige oder auch wesensmäßiges Verhalten, Tun eines Menschen bringt zum Vorschein, was er tatsächlich ist. Warum? Nun, du bist, was du denkst, weil du tust, was du denkst. Oder auch, so wie du denkst, so lebst du. Das ist das, was Johannes uns immer wieder klar und deutlich macht. Wie ich bereits am Anfang deutlich machte, ist es auch so, dass wenn jemand im Licht ist, bedeutet das eben, dass er errettet ist. Oder wenn er in der Finsternis lebt, dann ist er ein Unerretteter. Genauso wie wenn er ihn erkannt, also Christus erkannt oder nicht erkannt oder Gemeinschaft hat oder keine Gemeinschaft hat. Das sind alles Bildreden für die Errettung oder eben für das Nicht-Errettetsein. Wenn jemand also behauptet, ständig im Licht zu sein, dann behauptet er, errettet zu sein. Er behauptet, er sei ein Christ. Und in diesem Fall hier ist es aber leeres Gerede. Warum? Wenn wir den Text weiterlesen, heißt es hier, und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Hier ist wieder das gewohnheitsmäßige Hassen gemeint. Und es geht hier nicht in erster Linie um ein Hassgefühl, also eine Antipathie, die wir vielleicht mal von Mal zu Mal gegenüber einer bestimmten Person fühlen können. Das gibt es bei uns auch als Christen, sondern hier ist vielmehr das Nicht-Praktizieren der selbstlosen Aufopferung für seine Glaubensgeschwister im Blickfeld. Es geht auch hier um Taten, die zeigen, dass man seinen Bruder eben nicht liebt. Wie ich bereits am Anfang deutlich machte, ist das Verständnis von Liebe in der Bibel auf Taten und Wahrheit aufgebaut. Das haben wir Kapitel 3, Vers 18 gelesen. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern wie? In Tat und Wahrheit. Mit Hass ist hier konkret ein Mangel an praktischer Hilfe, Aufopferung und Dienst an meinem Glaubensbruder oder meiner Glaubensschwester gemeint. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass es sich jetzt hier in unserem Text heute im Speziellen um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und nicht beispielsweise die Liebe allgemein oder zu den Feinden handelt. Das Prüfungskriterium ist die Bruderliebe. Und wie es ein Kommentator auch ausdrückt, die Qualität unseres Bekenntnisses, Christ zu sein, kann man daran sehen, ob wir unsere Glaubensgeschwister aufopferungsvoll lieben oder nicht. Aber was ist denn nun diese wahre Liebe konkret? Nun, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Es ist das Geben, ohne zurückzuverlangen. Es ist das Dienen, ohne ein Lob zu erwarten. Es ist vielleicht auch die nette und freundliche Antwort auf eine giftige Frage. Es ist die unermüdliche Hilfsbereitschaft. Es ist das Wohlwollen dem anderen gegenüber. Es ist die Ermutigung und Förderung anderer. Es ist aber auch die liebende Ermahnung und Zurechtweisung einer Person. Es ist die fürsorgliche Belehrung und Unterweisung anderer, Jüngerschaft, Betreuung der Schwachen im Glauben. Es ist der fleißige und unermüdliche Dienst in der Gemeinde, den niemand sehen oder würdigen kann. Treue auch hinter den Kulissen, sozusagen. Es ist selbstlos. Es ist eine Entscheidung, dem anderen Gutes zu tun. Und vieles mehr. Ich könnte noch viel mehr aufzählen hier, aber ihr seht ungefähr, in welche Richtung es geht. Wenn bei jemandem diese Dinge nun nicht sichtbar sind, dann heißt es hier, ist er in der Finsternis bis jetzt. Er ist nicht vom Glauben abgefallen oder sowas Ähnliches. Nein, er war nie gläubig. Das macht uns Kapitel 2, Vers 19 deutlich. Da werden wir noch dazu kommen. Die Schlachter 1951 sagt an dieser Stelle, der ist noch immer in der Finsternis. Oder auch die Menge sagt, befindet sich immer noch in der Finsternis. Er hat die Finsternis nie verlassen. Er macht sich tatsächlich was vor. Er betrügt sich selbst. Sein Bekenntnis ist eben nur leeres Gerede. Ein Kommentator bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Was wir hier haben, sind Personen mit sichtbaren, aber nur temporären Beziehungen zur Gemeinde. Wie auch immer, ihr Verhalten macht deutlich, dass sie die Finsternis nie verlassen haben. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 19 spricht Jesus, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer also in der Finsternis bleibt, ist ein Unerretteter. Nun, das war der negative Aspekt. Leeres Gerede macht sich etwas vor. Nun kommen wir aber zum Positiven. Johannes geht weiter und sein zweiter Punkt hier, seine dreifachen Beweisführung ist, Liebe macht sehend, Vers 10. Hier heißt es in Vers 10, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Nun sehen wir erstmal den Kontrast zum leeren Gerede. Es ist nämlich die Tat. Jemand, der diese christliche Bruderliebe praktiziert, jemand, der sie gewohnheitsmäßig und wesensmäßig, das heißt aus seinem Wesen heraus, praktiziert, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Die Mengeübersetzung sagt hier, der ist dauernd im Licht. Das Bleiben ist ein von Johannes oft benutzter Begriff, der echten Glauben charakterisiert. Ein klares Bleiben bei dem, was sie von Anfang an gehört haben, Kapitel 2, Vers 24, ist nichts anderes als ein Bleiben bei der wahren Lehre des Christentums. Ein Abweichen davon, ein Nichtbleiben also, zeigt auf, dass man nie Christ war. Kapitel 2, Vers 19. Das Bleiben im Licht beschreibt aber auch ein andauerndes darin Leben, Wandeln, Denken, Tun. Wir erinnern uns an Kapitel 2, Vers 6. Wer in ihm bleibt, ist verpflichtet, so zu wandeln, leben, handeln, wie er, Christus, gewandelt, gelebt hat. Man bewegt sich sozusagen in der Sphäre des Lichts, in der Sphäre seiner Wahrheit, in der Sphäre seiner Liebe, in der Sphäre seiner Heiligkeit. Da bewegt man sich, wenn man im Licht lebt. In dieser Sphäre des Lichts ist dann eben auch nichts Anstößiges. Hier gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, das Ende von Vers 10 zu verstehen, nämlich in ihm, also männlich, in dem Gläubigen, in diesem, der diese Liebe praktiziert, oder in ihm, sächlich, im Englischen kommt das besser zum Ausdruck, da würde es heißen in it, anstatt in him. Im Deutschen sieht man das nicht so gut, also sächlich in ihm, im Licht. Es ist sehr wohl denkbar, dass die Aussage auf die Person bezieht, also in einem solchen ist kein Anstoß, sagen einige Übersetzungen. Also in einem solchen, in jemandem, der diese Bruderliebe praktiziert, ist kein Anstoß. Das könnte man so verstehen. Doch die bessere Variante scheint mir hier die zu sein, dass in ihm sich auf das Licht bezieht. Nun, wie begründe ich das? Erstens ist das Licht das Nomen oder das Wort, welches sich unmittelbar anschließt. Also es heißt hier, wenn wir den Vers 10 genau lesen, also wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm, im Licht, schließe ich direkt an hier. Zweitens scheint es hier eine Parallele zu geben. In Johannes 11, Vers 9 bis 11 heißt es, Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Oder ein anderer Kommentator drückt es so aus, wenn wir im Licht leben, sehen wir die Wahrheit Gottes in ihrer Klarheit. Da gibt es nichts in der Sphäre des Lichts, in der wir uns fortbewegen, was uns zu Fall bringen könnte. Oder auch der Zusammenhang in den Versen 9 oder 11 ist es vernünftiger. In Vers 9 behauptet jemand, im Licht, also in der Sphäre des Lichts zu sein. Und in Vers 11 sehen wir dann, dass es darum geht, dass jemand in der Finsternis, also in der Sphäre der Finsternis, umhertappt und orientierungslos wird. Der Kontrast scheint also folgender zu sein. Wenn jemand tatsächlich in der Sphäre des Lichts ist, was sich in seiner Bruderliebe bemerkbar macht, der wird nicht durch irgendwelche Hindernisse zu Fall kommen, da er im Licht wandelt und etwas sieht. Derjenige, der aber in der Finsternis wandelt, tappt in Anlehnung an Johannes 11, 9 bis 10 im Dunkeln und stößt sich immer wieder an und kommt schließlich zu Fall. Und daraus ergeben sich jetzt aber noch zwei weitere Fragen, denn die Frage ist ja auch noch, bringt der andere nicht zu Fall oder bringt es sich selbst nicht zu Fall? Nun, grundsätzlich ist auch hier beides möglich, von der Grammatik her, und auch wahr. Wenn ich mich selbst zu Fall bringe, kann ich auch damit andere zu Fall bringen. Aber auch hier im Zusammenhang mit Vers 11 bezieht es sich wohl eher auf die Person selbst. Also es geht mehr darum, dass er sich selbst nicht zu Fall bringt oder selbst nicht zu Fall kommt. Vers 11 behandelt nämlich ebenfalls die Problematik in Bezug auf die Person selbst und nicht in Bezug auf andere. Und interessanterweise habe ich hier den Vers in der Einheitsübersetzung, so, also wird so übersetzt, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, da, also im Licht, gibt es für ihn kein Straucheln. Sehr interessant. Nun, wie auch immer, das Wort für Anstoß oder Anstößiges ist der griechische Begriff Skandalon. Vielleicht kennt ihr das deutsche Wort Skandal. Und das bedeutet wörtlich eine Art bewegliches Stecken einer Stolperfalle, der als Auslöser dient. Es geht also um eine Stolperfalle, um ein Stecken, über den man stolpert. Das Wort in Römer wird in Römer 14, Vers 13 als Ärgernis für den schwächeren Bruder wegen seiner Speise verwendet, im Zusammenhang mit einem anderen Wort für Anstoß, das im Englischen mit Stolperstein wiedergegeben wird. In Römer 16, 17 wird dasselbe Wort für Ärgernisse bezeichnet, die durch Irrlehrer verursacht werden. Es geht hier also um geistliche Ärgernisse, Anstöße und Stolpersteine, über die man als ganz natürliche Konsequenz nicht fällt, wenn man im Licht wandelt. Man kann diesen Vers also so verstehen, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, meine ganzen Ausführungen hier. Wer seinen Bruder kontinuierlich liebt, bleibt in der Sphäre des Lichts. In dieser Sphäre gibt es, geistlich gesehen, keinen Anlass zum Stolpern oder Fallen. Und ein Kommentator fasst das dann noch kürzer zusammen, indem er einfach sagt, in der Liebe zu wandeln, bewahrt uns davor, in Sünde zu fallen. In der Liebe zu wandeln, bewahrt uns davor, in Sünde zu fallen. Man sieht die geistlichen Hindernisse, weil man in der Wahrheit lebt, im Licht lebt und Stolperfallen. Man kann ihnen ausweichen, geistlich gesagt, weil man im Licht wandelt. Und so macht die Liebe dann tatsächlich in diesem Sinne sehend. Und leeres Gerede macht sich nur was vor, wie wir gehört haben. Und der letzte Punkt, den Johannes jetzt noch anführt schließlich, ist natürlich Hass macht blind. Vers 11. Lass uns jetzt den letzten Vers auch noch betrachten. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes zeigt uns einen weiteren Aspekt eines Bekenners und Irrlehrers. Der Hass, der hier angesprochen wird, ist wiederum das Nicht-Praktizieren der brüderlichen Liebe wie Dienst, Selbstaufopferung, Hilfe und vieles mehr. Man kann es auch als eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Glaubensbruder bezeichnen oder schlicht und einfach Egoismus. Ein solcher Mensch ist in der Finsternis. Das heißt, er befindet sich in der Sphäre der Finsternis, in der Sphäre des Irrtums, der Sphäre der Lüge, der Unreinheit. Er ist ein Ungläubiger. Johannes will das hier ganz deutlich machen. Er wandelt nämlich auch darin, heißt es in unserem Text. Dieses Wandeln, griechisch peripateo, ist ein Verb, das den gesamten Lebenswandel beschreibt. Das Denken, Handeln und Wollen eines solchen ist nur geistliche Finsternis. Und er tut es kontinuierlich und andauernd. Das macht die Form der Verben ist und wandeln deutlich. Dies führt dann auch zu einer geistlichen Orientierungslosigkeit und schließlich Blindheit. Hier heißt es, dass ein solcher Mensch nicht weiß, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Diese Form von Hass macht geistlich blind. Wie ich bereits in Vers 10 verdeutlichte, genauso wie derjenige, der in der Sphäre des Lichts, der Wahrheit und Reinheit wandelt, nicht straucheln wird, weil er sieht, wo er hintritt, ganz logisch. Genauso wird derjenige, der in der Sphäre der Finsternis umhertappt, nicht wissen, wohin er eigentlich geht. Und auch blind sein für jegliche Form von geistlicher Wahrheit. Nun, wir wissen, dass die Bibel ganz deutlich lehrt, dass jemand, der ungläubig ist, im Prinzip keine Erkenntnis hat. 1. Korinther 2, Vers 14. Orientierungslos ist, 1. Petrus 2, 25, und auch nicht weiß, wohin er geht, als logische Konsequenz. Viele denken, auf dem Weg in den Himmel zu sein, sind es aber nicht. Der Weg in die Verdammnis ist nicht mit einem Hinweis deutlich ausgeschildert, hier geht's nach unten oder so ähnlich, nein, sondern er ist mit Himmel angeschrieben. Sprüche 14, Vers 12 sagt, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Wenn jemand nicht den Weg der Liebe geht, und wie schon gesagt, Liebe, wie wir sie jetzt definiert haben, dann zeigt er damit nur, dass er nie im Licht war. Nun, das bringt uns jetzt zu der Aufforderung zurück, die wir am Anfang gehört haben, die Johannes an uns heranträgt, damit wir unseren Glauben prüfen. Prüfe anhand deiner Liebe zu den Geschwistern, ob du ein Leben im Licht führst. Ganz konkret, lebst du im Licht? Lebst du im Licht der Heiligkeit und Liebe Gottes? Dann beweise es dadurch, dass du die Geschwister in einer aufopferungsvollen und selbstlosen Art und Weise liebst. Lasst uns darüber nachdenken, was wahre Liebe oder auch wahre Bruderliebe ist, was es eben nicht ist. Es ist grundsätzlich eine Tat. Es ist eine Entscheidung. Es ist nicht einfach ein Gefühl, ah, wir lieben uns alle, das ist doch so wunderschön. Ja, so schön. Nein, es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, meinem Bruder etwas Gutes zu tun, ihn zu lieben. Und vielleicht auch ihn mit seinen Macken, mit seinen Fehlern zu lieben. Nicht nur vielleicht, ganz sicher. Ich kann nicht warten, bis ich mich danach fühle. Und ich habe auch die Kraft zu lieben in mir. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Es gibt also keine Ausrede für mich. Wenn ich diese Liebe bei mir allerdings nicht feststelle, dann muss ich mich ernsthaft hinterfragen, ob ich errettet bin und mir nur etwas vormache. Lasst uns nicht zu denen gehören, die sich etwas vormachen oder gar in der Finsternis umhertappen und nicht wissen, wohin sie gehen. Lasst uns zu denen gehören, die im Licht der Heiligkeit Gottes und im Gehorsam gegenüber seinen Geboten wandeln. Dann werden wir auch unsere Geschwister lieben. Ich möchte einfach mit dem Vers 18 aus Kapitel 3 des 1. Johannesbriefes schließen, weil dieser Vers bringt es wirklich auf den Punkt, was wahre christliche Liebe oder auch eben wahre Bruderliebe ist. Ich lese den Vers nochmal kurz vor. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Amen.